Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Der Dirigent Kent Nagano hat in München Avantgarde-Musik von Arnold Schönberg mit japanischem No-Theater zusammengebracht. Ob dieses Experiment funktioniert hat, dazu gleich mehr. In Hamburg fand das erste Nature Writing Festival statt und in Berlin will das Museum Petri neue Wege in der Archäologie beschreiten. Auch darüber berichten wir. Zuerst aber geht es um Tel Aviv, vor etwas mehr als 115 Jahren als erste hebräische Stadt gegründet. Immer mehr Menschen wollten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur in einem eigenen jüdischen Staat leben, sondern sie wurden gezwungen, ihre Heimat in Deutschland und Europa zu verlassen. Tel Aviv wurde dann ziemlich schnell zu einer immer größeren Stadt. 1935 lebten schon mehr als 150.000 Menschen dort, darunter auch geflohene Architekten des Bauhauses. Eine neue, offene Gesellschaft sollte hier entstehen und sie bekam in Tel Aviv ein weiß leuchtendes Stadtensemble mit über 4000 Gebäuden und modernen Wohnungen, deren Grundrisse an das Klima des Mittelmeeres angepasst wurden und die ästhetisch dem Prinzip der Klarheit und Einfachheit folgten. Seit 2003 steht die weiße Stadt in Tel Aviv auf der Welterbeliste der UNESCO. Vor 10 Tagen hat Israel den Iran angegriffen. Seitdem schlagen Raketen in beiden Ländern ein. Es gibt Tote und Gebäude wurden zerstört, auch in der weißen Stadt in Tel Aviv. Darüber konnte ich mit der Architektin Sharon Golan sprechen. Sie leitet das Forschungslabor Lab des Max-Liebling-Hauses in der weißen Stadt, das beschädigt wurde. Ich habe sie gefragt, wie groß der Schaden ist.
Also zum Glück steht das Gebäude noch ganz. Es sind hauptsächlich Türen und Fenster eingeschlagen worden von der Wucht der Bombe, die hier gefallen ist. Wir haben auch etwas Schäden in den Keramikkacheln und Böden und manche Schränke. Aber zum Glück steht das Haus noch und sind hauptsächlich oberflächliche Schäden.
Also reparabel.
Reparabel, ja. Aber leider ist es so, dass im Denkmal viele Sachen original sind, nicht wahr? Also die meisten Sachen sind hier aus den 30er Jahren und man kann sie vielleicht auswechseln. Teilweise sind sie nicht mehr reparierbar, sondern man muss Neues machen, was eigentlich ziemlich schade ist, weil die originale Substanz dann verloren geht.
Jetzt geht es ja wahrscheinlich nicht nur um tatsächliche Schäden, um Gebäudeschäden, sondern das Lieblinghaus hat ja auch einen hohen symbolischen Wert. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was eigentlich das Besondere an diesem Haus ist.
Ja, also das Haus wurde von deutschen Emigranten in der 5. Emigrationswelle, die hier nach Mandat Palästina kam, gebaut. Also es steckt natürlich sehr viel Substanz auch aus Deutschland. Wir haben gefunden, dass die Baumaterialien durch einen sogenannten Transfervertrag zwischen den Zionisten und Nazi-Deutschland damals gemacht wurde. Vielleicht ist es etwas kompliziert zu erklären, aber es war so, dass damals schon Boykott gab von den Amerikanern auf deutsche Ware. Und es gab einen Vertrag, der hieß der Havara-Vertrag, in dem man de facto deutsche Baumaterialien hierher brachte. Und diese kann man im Haus wiederfinden. Es sind Valerien-Boch-Kacheln oder Türbeschläge, Wasserhähne, Putz, Beton. Und diese Sachen muss man teilweise jetzt austauschen.
Also das Haus erzählt auch etwas über die deutsch-israelische Geschichte.
Auf jeden Fall. Wir haben damals im Zuge der Renovierung ein sogenanntes Gebäudebuch gemacht. Das ist eine Art Forschung, Denkmalforschung des Gebäudes. Und wir haben tatsächlich gefunden, dass die Bewohner dieses Hauses aus Deutschland kamen, zum Beispiel im Erdgeschoss, was Herr Professor Meyer, der in der Charité die Kinderabteilung damals eröffnete, konnte aber damals nicht mehr in Deutschland als Arzt praktizieren und musste dann hierher emigrieren. Oder Familie Liebling, die das Haus der Stadtverwaltung damals geschenkt hat, weil sie keine Kinder hatte und so weiter und so fort. Das ganze Haus war eigentlich voll von deutschen Immigranten, die hierher kamen. Und es ist so wie, finde ich, ein physisches Manifest dieser Zeit und Epoche. Und natürlich wissen wir hier in der weißen Stadt, dass diese Idee der Moderne sehr stark den alltäglichen Leben so als alltägliches Leben noch zu sehen ist, also die Idee der Moderne war in der Städteplanung zu sehen. Es ist eine Gartenstadt geplant worden und auch diese Häuser der Moderne in dieser Art vom Bauhaus. Sie wollten eigentlich vielleicht so wie heute in einer Ära von Krieg und von Mangel an Häusern irgendwie eine Art Hoffnung durch Architektur und Städteplanung erzeugen. Und wir finden dass dieses DNA in Tel Aviv wieder. Deswegen ist sie auch damals 2003 als UNESCO-Welterbe anerkannt worden.
Es gibt ja wegen der Bauhausgeschichte und wegen der historischen langen Linien eine Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung. Wurde denn jetzt, nachdem das Haus beschädigt wurde, das Lieblinghaus auch schon konkret über Hilfen für Reparaturen gesprochen?
Ja, genau. Also wir arbeiten schon lange mit dem Bundesbauministerium zusammen, sehr eng auch. Die Programme, die wir führen, dienen auch für bilateralen Austausch zwischen Deutschland und Israel. Und jetzt auch natürlich in Zeiten der Krise stehen sie uns immer an der Seite. Und wir machen gerade einen Schadensbericht und sprechen mit denen, wie man möglicherweise jetzt auch zusammen das Haus wieder reparieren kann.
Die Architektin Sharon Golan über die Weiße Stadt in Tel Aviv, das UNESCO-Welterbe, ist von einer Rakete beschädigt worden. Zum immateriellen Kulturerbe zählt das japanische No-Theater, das mehrere hundert Jahre alt ist. Auf der Bühne gibt es nur wenige Darsteller, dazu Musik und einen Chor. Die Geschichten, die erzählt werden, können mythologischer Natur sein, Liebesdramen oder Komödien. Masken und Kostüme spielen eine wichtige Rolle. Formal ist das alles sehr streng und wirkt deswegen heute auch etwas fremd. Der amerikanische Dirigent Kent Nagano, Generalmusikdirektor an der Hamburger Staatsoper, hat sich wohl auch wegen seiner japanischen Wurzeln gefragt, was uns diese Bühnenkunst eigentlich heute noch sagen kann. Daraus entstand die Idee eines westfernöstlichen Dialogs, der gestern Abend in München das No-Theater mit der Musik des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg zusammenbrachte. Genauer gesagt mit dessen Pierrot Lunaire, einer Vertonung von Gedichten. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Florian, vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was eigentlich der Kern dieses Abends war.
Der Kern ist wirklich diese Begegnung, und zwar erstmal war das wahrscheinlich etwas mit offenem Ausgang. Wie funktioniert das? Diese stilisierte, extrem genaue und anspruchsvolle Technik, die das No-Theater nun mal hat, zu zeigen. Und dazu eben Schönberg, der ja nun auch eine ganz spezifische Gesangs- oder Rezitationstechnik oder eigentlich was dazwischen beim Pierrot Lunaire fordert. Und man kann vorweg sagen, das ist sehr gelungen. Es sind zwei unterschiedliche Weisen, sehr eigene und eigenständige Weisen, etwas zu erzählen. Und für beide braucht man eigentlich ein bisschen Anlauf. Also ich denke, diejenigen, die sich mit dem No-Theater nicht auskennen, die brauchen ein bisschen Zeit. Aber das ist bei Schönberg auch nicht anders. Das ist nichts, was man ja sofort mal eben so durchhört. Also ähnliche Voraussetzung, finde ich erstmal.
Was ist die japanische Geschichte? Das ist uns ja dann doch deutlich fremder. Es geht um eine Fabel. Was für eine Bedeutung hat die?
Ja, also ab sofort, wenn ich in den Vollmond schaue, weiß ich, dass da keine Mondkrater oder gar Wasser oder irgendwas ist. Es ist alles Blödsinn, sondern natürlich ein Hase. Die Silhouette eines Hasen, der in diesem Mond ist, der dort verewigt wurde, im Stück, in der Fabel, die in Japan offenbar auch hier jedes Kind kennt. Die Eltern lesen das ihren Kindern vor. Geht es darum, dass dieser Hase am Ende der Fastenzeit auf einen Mönch trifft und der soll eine Opfergabe bringen, dieser Hase. Und er hat aber nichts letztendlich. Er kommt buchstäblich mit leeren Pfoten daher und deswegen opfert er sich selber, springt ins Feuer und wird dann dieser Mönch, der gleichzeitig auch ein Gott ist, der auf die Erde herabgestiegen ist, der redet mit dem Mondgott und somit wird der Hase gleichsam verklärt. Und die Quintessenz, es gibt noch zwei andere Tiere, einen Affen und interessanterweise einen Fuchs, die beide also Opfergaben bringen und der Hase eben hat nichts zu bieten. Und letztlich ist der Punkt daran zu sagen, naja, die anderen Tiere, die klauen halt was, um was zu opfern. Und der Hase ist sozusagen das einzig ehrliche Wesen. und wir alle sollen am Ende zum Hasen werden. Also das ist der durchaus liebliche, kindliche, aber dann auch durchaus philosophisch-theologische Kontext des Ganzen. Und das wird auf der Bühne nun dargestellt durch die Akteure des Nottheaters. Das sind 4 Musiker und es sind 2 Akteure, unter anderem Akihiro Yamamoto, ist eine Legende in Japan mit seinem eigenen Nottheater aus Osaka. Er selber spielt, performt einmal ein Gott im zweiten Teil dann, aber im ersten Teil diesen Hasen, wie man das aus dem Nottheater kennt, extrem stilisiert mit einer großen
Perücke. Mit Masken, Perücke. Mit Kostümen.
Genau, das Hasenfell, das ist dann, als der Hase tot ist, wird das einfach abgenommen und dann wissen wir also, wo wir da gerade sind. Und die musikalische Brücke zu Pierrot Lunet, der Pierrot, gesungen von Miyoko Fujimura, ist gleichsam nicht inszeniert, ist aber dann ein Hase in diesem Kontext sozusagen. Und diese Verbindung der beiden kleinen Welten, die fand ich besonders spannend, da hören wir mal eben hinein.
Jetzt wollten wir eigentlich reinhören, da hören wir was. Kannst du uns ein bisschen was dazu erklären?
Genau. Wir haben Klänge von Schönberg. Also das ist eine der besonderen Stellen, wo das besonders gut zusammengeht. Sonst sind die beiden Klangwelten, wenn man so will, getrennt. Es gibt den ersten Akt No, dann eben Pierrot Lunet-Auszüge und dann den zweiten Akt No-Theater. Aber das ist in diesen 70 Netto-Minuten, die das ist, eine ganz fantastische kulturelle Begegnung, finde ich. Und wirklich auch ein neues Format.
Jörn Florian Fuchs über Spirit of the Moon, gestern in München. Der Dirigent Kent Nagano hat japanisches Nottheater mit Arnold Schönbergs musikalischem Gedichtzyklus Pierrot Lunaire zusammengebracht. Um die Erneuerung von kulturellen Traditionen geht es auch beim ersten Nature Writing Festival in Hamburg. Denn über Natur zu schreiben hat einerseits gerade in der deutschen Literatur eine lange Tradition, geschieht heute aber in Zeiten des Klimawandels unter anderen Voraussetzungen. In der Epoche der Romantik wurde die Natur zwar auch immer als etwas Gewaltsames beschrieben, nur wissen wir heute, dass Überflutungen, Dürre und Waldsterben menschengemacht sind. Wie also kann man heute über Natur schreiben? Unsere Landeskorrespondentin in Hamburg, Magdalena Neubig, hat auf dem mehrtägigen Nature Writing Festival zugehört.
Die österreichische Schriftstellerin Marie Gammelschek wollte in ihrem Roman Aufruhr der Meerestiere eigentlich gar nicht über die Natur schreiben.
Ich habe versucht, ein Buch ausschließlich über einen Vater und eine Tochter zu schreiben und bin so ein bisschen gescheitert, aber weil ich auch für mich gemerkt habe, dass wenn ich heutzutage über so die Beziehung zwischen zwei Menschen nachdenke, muss ich irgendwie das Verhältnis zwischen Mensch und Natur auch nachdenken und genau wie dieses Verhältnis eben sich auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt.
Und so ist die dritte Hauptfigur ihres Romans neben Tochter und Vater eine invasive Quallenart namens Meerwalnuss geworden. Nature Writing wider Willen gewissermaßen. Ganz ähnlich war es bei der Schweizer Autorin Gianna Molinari. Schon gleich auf der ersten Seite ihres Romans Hinter der Hecke die Welt reist sie literarisch an den Nordpol.
Sich die Arktis vorgestellt hat sie schon oft. Dora war schon viele Male in Gedanken dort, hat auf Eis geschaut und auf eiskaltes Wasser. Sie war in ihrer Vorstellung eine Polarmöwe oder ein Kohlgrabe, ist also als Vogel über diese Landschaft gekommen.
Organisiert wurde das Festival vom Hamburger Verleger Klaas Jarchow, der in seinem KJM-Buchverlag unter anderem die European Essays on Nature and Landscape veröffentlicht. Das Genre Nature Writing sei in den vergangenen Jahren aus dem angloamerikanischen Raum wieder verstärkt nach Europa zurückgekommen, sagte er während des Festivals.
Deswegen hat es ja auch im Moment diesen Begriff Nature Writing. Aber es ist natürlich eine ganz lange deutsche und europäische Tradition. Also wir haben halt Humboldt und wir haben Goethe und so weiter.
Vor allem im 19. Jahrhundert beschäftigten sich viele Künstler als Reaktion auf die Industrialisierung in der Epoche der Romantik mit dem Inneren des Menschen, seinen Gefühlen und seiner Beziehung zur Natur. Aber auch heute setzen sich wieder viele Literaturschaffende in ihren Werken mit der Natur auseinander, hat Verleger Klaas Jarchow beobachtet.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur oder Natur und Mensch, was ja hier thematisiert wird in seinen verschiedensten Formaten, ist nun mal für uns ein zentrales, um unser Überleben zu sichern.
Die Festivalorganisatoren hatten sich deshalb entschieden, das Themenfeld Nature Writing breit aufzuspannen. Entsprechend gab es in den vergangenen Tagen nicht nur klassische Lesungen, sondern auch viele Debatten etwa zum Zusammenspiel zwischen Ökonomie und Ökologie oder den Rechten der Natur. Es sei Ziel gewesen, nicht nur literarische Zugänge zur Natur zu vermitteln, sondern auch ganz konkretes Naturwissen. Dass das beim Publikum einen Nerv traf, zeigten viele gut besuchte Festivalveranstaltungen. Und hatte möglicherweise auch damit zu tun, dass sich die Natur in Zeiten des menschengemachten Klimawandels für viele zunehmend bedrohlicher anfühlt. Für die Schriftstellerin Marie Gammelschek zumindest hat der Begriff Nature Writing nicht mehr nur mit romantischen Naturbeschreibungen zu tun.
Also es wäre auch ganz bizarr, heutzutage auf die Natur, was auch immer wir darunter verstehen, zu schauen und die nur zu romantisieren, wo wir doch eigentlich mittlerweile auch die großen Katastrophen und Krisen so nah an uns herantreten.
Für ihre Romane waren die beiden Autorinnen jeweils tief in die wissenschaftliche Recherche eingestiegen, erzählten sie während des Literaturfestivals. Marie Gamilczek hatte unter anderem mit einer auf Meerwalnussquallen spezialisierten Meeresbiologin gesprochen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Quallen hätten ihren Roman inhaltlich geprägt und ihren Schreibstil stark beeinflusst. Die Quallen im Roman seien deshalb nicht als bloße Metapher zu verstehen. Gianna Molinari wiederum konnte im Rahmen eines Kunststipendiums eine Polareisforscherin mit nach Grönland begleiten.
Gerade auch in diesem arktischen Raum, das ist eben überhaupt nicht romantisch. Oder auch so die Frage, was haben wir denn überhaupt auch für Bilder von Natur oder eben vielleicht auch von Nature Writing? Das Schöne, das Inspirierende. Aber es ist natürlich auch einfach karg und kalt und hart. Und überhaupt natürlich die Frage, was ist Landschaft? Gibt es überhaupt das Wilde noch? Zum Beispiel in der Schweiz zumindest. Ich glaube, das gibt es halt einfach nicht mehr.
Sich der Natur gleichzeitig wissenschaftlich, politisch und philosophisch zu nähern, habe beiden sprachlich mehr Möglichkeiten gegeben. Von Zeit zu Zeit hätten sie sich von all dem aber auch freimachen müssen und stattdessen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Magdalena Neubig über das erste Nature Writing Festival in Hamburg. Berlin verbinden die meisten wohl vor allem mit Preußen und den Hohenzollern mit den goldenen 20ern, einer rasenden Moderne und auch der Schaltzentrale des Nationalsozialismus. Zu den bedeutendsten archäologischen Artefakten gehört der Pergamonaltar und der stammt aus der heutigen Türkei. Dabei gibt es durchaus archäologische Funde in Berlin, die nun das neue Petri-Museum präsentiert, das Archäologie sinnlich erfahrbar machen will. Meine Kollegin Mia Leine hat es sich angesehen und weiß auch, woher der Name des Museums kommt.
Dort, wo jetzt das neue vom Architekturbüro Florian Nagler entworfene Haus Neugierige anlocken will, stand einst die Petrikirche, eine der ersten Kirchen Berlins, erbaut um 1230. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt, in den 1960er Jahren von der DDR-Regierung abgerissen. Auf der Brache entstand ein Parkplatz. Doch das Wissen um den stadtgeschichtlich bedeutsamen Ort blieb im Bewusstsein. So begann 2007 eine groß angelegte Ausgrabung, die neben den Kirchenüberresten noch weitere Fundamente zutage förderte. Die Überreste einer mittelalterlichen Lateinschule, vermutlich die erste Schule Berlins. Dieser Sensationsfund gab den Ausschlag. Die Idee für ein Haus der Archäologie im Zentrum Berlins war geboren. Denn mit der Ausgrabung der ehemaligen Schule, so Annes Glebitz, Leiterin des Hauses, wurde auch
die Relevanz des Ortes tatsächlich neu wiederentdeckt für die Stadtgeschichte. Und das hat Diskussionen dazu angeregt. Was will man mit so einem Ort machen in einer Stadt, wo so viel vergangen und vergessen ist? Will man daran erinnern? Wenn ja, wie? Und im Endeffekt Jahre gedauert mit der Entscheidung zu sagen, okay, dann möchte man jetzt ein Besucherzentrum draufbauen, man möchte Werkstätten einrichten, man möchte die Relevanz der Archäologie für die Stadt und was da eigentlich passiert mit der Erforschung sichtbar machen.
35 Millionen Euro hat der Bau gekostet, finanziert zu 90% vom Bund. Das Besondere am Petri, das Haus mit seiner Ausstellungsfläche von 1200 Quadratmetern, ist sowohl Sammlungsort für archäologische Fundstücke, gleichzeitig aber auch Schauwerkstatt, in der man ArchäologInnen hinter Glaswänden beim Restaurieren und Dokumentieren zuschauen kann. Vieles dürfen die Besuchenden sogar anfassen. Und deswegen, so Annes Glebitz, ist das Petri auch kein Museum.
Dadurch, dass bei uns halt wirklich die Werkstätten einsehbar sind und an den Vermittlungsstationen die Prozesse dazu erklärt werden, wollen wir wirklich, dass Forschung und Wissenschaft transparent wird, dass man sieht, was passiert eigentlich mit so einem Fund nach der Grabung auf dem Weg in die Ausstellung sozusagen, wo er erforscht wird. Das bleibt ja sonst meistens im Verborgenen. Man kann vielleicht nochmal die Grabung besuchen und dann sieht man den Fund im Museum, aber was dazwischen passiert, Das kriegt man dann jetzt nur bei uns mit.
Durch 7 Etagen hindurch kann man diese Prozesse mitverfolgen. Man beginnt unter Tage, wo das Petri eine Ausgrabungsstätte birgt. Die alten Mauern der Lateinschule und der Petrikirche. Hier darf man Fundstücke auch ertasten und kann hören, wie es klingt, wenn die Grabungsschaufel auf unterschiedliche Materialien stößt. In den oberen Etagen werden die Prozesse der Dokumentation, Konservierung und Restaurierung erfahrbar gemacht. Matthias Wemhoff.
Man kann den Weg der Erkenntnisgewinnung nachvollziehen. Also auch was muss ich machen, ganz handfest, wenn ich etwas aus der Erde hole? Wie muss ich ein Stück Leder behandeln, damit es nicht zerfällt oder Holz? Wie kriege ich raus, ob ein rostiger Klumpen einen wichtigen Inhalt hat oder nicht?
Und natürlich hat Matthias Wemhoff auch Lieblingsstücke.
Besonders berührend tut mich im Augenblick ein kleiner Kinderschuh, der gerade erst fertig restauriert ist, der mit so großer Sorgfalt gestaltet ist, so ein kleines Stiefelchen. Ja, man sieht fast das Kind vor sich. Der kommt aus dem Mittelalter, so aus dem 13., 14. Jahrhundert, stammt aus einer Kloake. Und da kommen im Augenblick ganz viele neue Objekte raus, die uns auf Jahre auch noch in der Restaurierungswerkstatt beschäftigen werden, die uns einen faszinierenden Einblick so auch in das alltägliche Leben geben.
So wächst die Sammlung stetig weiter. Schon jetzt sind es über 100.000 Objekte aus Berlin und ganz Europa. Darunter die Schliemann-Sammlung und Teile der Sammlung des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Auch Tagungen und Konferenzen sollen künftig im Petri stattfinden, um es zum Anziehungspunkt für Lehre und Forschung zu machen. Matthias Wemhoff denkt noch weiter. Ihm geht es auch um Berlin. Wie es wurde, was es ist.
Oberirdisch ist hier kaum noch was zu sehen von einer mittelalterlichen Stadtgenese. Auch von den neueren Epochen fehlen die Sachen. Das ist im Krieg und dann vor allen Dingen auch im Wiederaufbau danach alles zerstört worden. Und die Stadtplanung ist darüber hinweggegangen. Und Berlin braucht, glaube ich, diese Erinnerung ganz wichtig, um auch zu guten Lösungen für die zukünftige Gestaltung zu kommen. Und all das kann man hier jetzt lernen.
Über das neue Archäologische Museum Petri in Berlin berichtete Mia Leine. In Algier hat der Berufungsprozess um den algerischen Schriftsteller Boualem Sansal begonnen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Der algerisch-französische Schriftsteller wurde ja im März in Algier zu 5 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt und legte Berufung ein. Am Morgen forderte die Staatsanwaltschaft im Berufungsprozess nun sogar 10 Jahre Haft. Sansal, der auch Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist, wird nach einem Interview zu den Grenzen zwischen Marokko und Algerien der Angriff auf die staatliche Einheit vorgeworfen. Der Schriftsteller argumentiert, das unterliege der in der algerischen Verfassung garantierten Meinungsfreiheit. Er will einen Freispruch erwirken. Der 80-jährige krebskranke Sansal ist seit November in Haft. Das Gericht wird sein Urteil am kommenden Dienstag fällen. Das Bundeskabinett hat den 2. Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 beschlossen. Und der verzeichnet einen Zuwachs von 50 Millionen Euro für das Ressort Kultur und Medien. Gut 2,25 Milliarden Euro stehen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in diesem Jahr also zur Verfügung. Dass das nichts heißen muss, zeigt die Vergangenheit. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte 50 Millionen mehr im Etat und trotzdem die Förderung für die freie Szene und die Mittel für 6 Bundeskulturfonds extrem gekürzt. Wolfram Weimer bekräftigt in seiner Pressemitteilung nun, sein Ziel, auch in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte die deutsche Kultur- und Medienlandschaft zu pflegen, zu erhalten und zu stärken. Das ist sein Job. Mit über 50 Millionen zusätzlich will der Bund jetzt den Bereich der Kulturbauten fördern. Der Bundeshaushalt für 2025 muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Und noch 2 Personalien. Ina Karr wird neue Generalintendantin der Deutschen Oper am Rhein. Sie ist die erste Frau in diesem Amt in der Geschichte der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Seit 2021 war sie erfolgreiche Intendantin und CEO des Luzerner Theaters. Für die beiden deutschen Standorte verspricht sie eine neue Dramaturgie vom Barock bis zur zeitgenössischen Oper, neue Formate, mehr Oper für ein junges Publikum und sagt wörtlich, die Deutsche Oper am Rhein soll ein profilierter Ort für Neukreationen werden, regional verankert und international strahlend. Und auch die Duisburger Philharmoniker haben einen neuen Generalmusikdirektor, den Schweizer Dirigenten Stefan Blunier. Der 60-Jährige hat Erfahrung auf Konzertpodien weltweit, ein breitestes Repertoire und einen klaren Fokus. Dirigieren ist für ihn pure Energieübertragung. Er war der Wunschkandidat der Findungskommission für Duisburg und soll nun das Profil der Philharmoniker weiterentwickeln.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Mehr zum NATO-Gipfel heute in Den Haag gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.